Gut, dann mehr oder weniger neue Bundesregierung, neues Sondervermögen. Dann müsst ihr jetzt eigentlich richtig gut durchstarten mit der Energiewende, oder? Ja, vielleicht nicht so ganz. Und deswegen sind Salah Sidre und Juliane heute hier und erzählen euch dazu mehr. Einmal bitte einen großen Applaus.
Ja, schön, dass ihr hergefunden habt. Bei uns geht es heute um die Energiewende, und zwar um die Energiewende at the scale of chaos. Wer sind wir überhaupt? Simone, wer bist du?
Ja, ich bin Simone, auch Salah Sidre hier in diesem Umfeld. Und ich bin Klimawissenschaftlerin und auch Vorsitzende des Balkon Solarvereins, mit dem wir in den letzten Jahren sehr viel Arbeit gemacht haben. Nicht nur für uns, auch anderen. Politische Arbeit und auch ganz konkret vor Ort Upcycling von alten Dach-PV-Anlagen, wo wir mit Bürgerinnen und Bürgern dann neue Balkonkraftwerke draus bauen. Also von der großen Skala bis zur ganz kleinen Skala lokal machen wir sehr viel. Und was machst du eigentlich so, Juliane?
Ja, ich bin Solarzellforscherin, ich bin Physikerin vom Hintergrund her und seit 4 Jahren jetzt in Freiburg, wo ich eine Forschungsgruppe leite. Wir machen Experimentalphysik, deshalb bin ich da auch im Rheinraumanzug zu sehen. Da bin ich heutzutage seltener, tatsächlich mehr im Büro, aber meine Promovierenden sind dann im Labor. Und wir forschen an neuen Arten von Solarzellen, die dann hoffentlich in so 5 bis 10 Jahren tatsächlich auf dem Markt sein werden. Also uns geht es darum, Solarzellen noch besser zu machen. Wir sind nicht das erste Mal im Chaos, wir haben schon ein paar Mal Chaos verursacht. Wer das sich anschauen will, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, findet ihr auf Media.cc. Genau, und der Vortrag vom letzten Jahr, Lach- und Sachgeschichten aus der Energiewende, wird auch heute ein paar Mal vorkommen, weil wir eben so ein bisschen ja auch schauen wollen, was hat sich denn verändert in einem Jahr.
Chaos of Scale? Was soll der Titel bedeuten, Juliane?
Naja, das Motto, also eines der Mottos von der GPN war ja Scale of Chaos, und wir dachten uns, wir drehen das Ganze mal um, denn die die Energiewende insgesamt ist mittlerweile sehr groß geworden, sie ist skaliert und das verursacht Chaos. Also wir haben Chaos auf der skalierten Ebene, denn wie gesagt, die Energiewende ist groß geworden, hier sind die Zahlen von 2000, das ist jetzt nur der Stromsektor, nicht die ganz anderen Sektoren, sondern nur der Stromsektor. Da war es so, 2000 hatten wir 7% erneuerbaren Strom. Und jetzt 2025 haben wir eben knapp 60% gehabt. Das ist einfach wirklich groß geworden. Es ist 10-mal so viel wie 2000. Es ist jetzt der dominierende Teil unseres Strommarktes. Und ja, ist eben dadurch auch nicht was, wo man sagen kann, ja gut, die paar Pioniere da auf ihren Dächern sollen die mal machen, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen schauen, wie wir dieses ganze große skalierte System in den Griff bekommen. Ist aber auch eine Erfolgsgeschichte, dass da in 25 Jahren schon so viel erreicht worden ist und wir jetzt so viel erneuerbaren Strom haben. Das müssen wir noch auf 100% bekommen, und die ganzen anderen Sektoren müssen natürlich auch mit. Ne? Also Strom lässt sich immer gut darstellen, weil die Zahlen da recht einfach zu bekommen sind, aber Transport, Wohnungen, Industrie, das muss eben auch noch alles mitkommen. Wenn man sich so die Zeiträume überlegt, können wir ja mal drüber nachdenken, was haben wir 2000 so gemacht? Also wir haben rausgesucht, was wir 2000 gemacht haben. Ja, da haben wir noch keine Vorträge im Chaos gehalten, da waren wir noch ziemlich klein. Wer will denn mal raten, wer hier wer ist? Also wer ist beim Baden und wer ist beim Essen? Möchte jemand einen Tipp abgeben? Traut sich keiner ran? Genau, so wie wir da stehen. Ja, ich bin am Essen und du bist beim Baden. Genau. Dann also der Sprung von 2000 zu 2025, da sahen wir so aus, da haben wir auf der GPN einen Vortrag gehalten. Und dann ist die Frage, wie werden wir wohl 2040 aussehen? Naja, ein bisschen grauer als jetzt werden wir wohl sein. Genau, soweit man das in Paint darstellen kann. Also, die Energiewende ist groß geworden, wir müssen uns mit dieser Skalierung auseinandersetzen und wir müssen diese Probleme eben at the scale of chaos uns anschauen und müssen uns eben um das Ganze als Gesamtsystem kümmern. Diese Umstellung, diese Wende bringt natürlich Veränderungen rein, aber ermöglicht auch viel kreatives Chaos, also auch viele Optionen, wo man nochmal was anders machen kann als früher, wo man Dinge anders verteilen kann, vielleicht weg von den großen monopolistischen Energieanbietern weg kann und solche Dinge. Also da ist sehr viel in Bewegung gerade und das wollen wir uns anschauen. Zuerst müssen wir mal schauen, wie haben sich denn die Rahmenbedingungen dieses Jahr verändert. Also es hat sich ziemlich viel verändert dieses Jahr im Vergleich zur letzten GPN. Ein Beispiel zum Beispiel, wir wissen jetzt alle, was das ist. Das wussten wir vor einem Jahr noch nicht. Möchte mir jemand reinrufen? Genau, das ist die Meerenge von Hormuz. Haben wir alle kennengelernt, was das ist. Das heißt, geopolitisch hat sich sehr viel verändert. Wir sind in einer fossilen Energiekrise. Das kann man zum Beispiel an den Großhandelspreisen für Erdgas ablesen. Die waren, es ist jetzt wirklich genau von der letzten GPN an, die waren also bei der letzten GPN so um die 35 Euro pro Megawattstunde und sind jetzt so um die 50. Und zwischendurch hat es auch einen ziemlichen Peak nochmal gegeben. Das heißt, im Großhandel ist Gas heute 40% teurer als zur letzten GPN. Das ist einfach ein Fakt. Die Benzinpreise sehen ähnlich aus. Wir sind also in einer fossilen Energiekrise. Es hat sich auch noch anderes geändert. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, das soll man als Wissenschaftlerin ja nicht machen. Ich habe mich zu einer Vorhersage hinreißen lassen. Und zwar ging es da um den Zubau der Photovoltaik in Deutschland und wie die so über die Jahrzehnte sich entwickelt hat und dass es da so um 2012 rum einen starken Knick gab, dank des Herrn Altmaier, der da die Gesetzeslage geändert hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was vielleicht als nächstes passieren könnte. Da können wir ja mal kurz reinhören. Hier gibt es jetzt so Vorhersagen, was die Zielsetzungen für die kommenden Jahre sind. Hoffen wir mal, dass es so ist. Ne? Also wir haben ja jetzt eine neue Wirtschaftsministerin. Da werden leider schon wieder Gesetzesänderungen ins Gespräch gebracht, die einen neuen Knick auslösen könnten. Also vielleicht bekommen wir dann einen reichen Knick. Ja, das war die Bundesebene. Da habe ich leider recht behalten, dass es tatsächlich jetzt sehr viele Gesetzesvorschläge gibt, die zum Glück noch nicht umgesetzt sind, aber die im Raum stehen, die tatsächlich die Energiewende sehr stark bremsen könnten. Das ist eben das, was auf der Bundesebene gerade los ist. Da ist sehr viel mit Netzpaket, mit Zurückdrehen des Gebäudeenergiegesetzes und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel gerade in Bewegung. Es ist tatsächlich auch schwer, einen Überblick zu behalten, was ist jetzt schon an welcher Stufe, wie nah an der Beschlusslage ist das wirklich und so weiter. Auf Landesebene bewegen sich auch Dinge. Da habe ich ein Zeitungszitat von vor ein paar Tagen mitgebracht. Vielleicht kannst du das mal vorlesen.
Ja. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Freie Wähler, und die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker, Grüne, kämpfen. Ja, verwundert mich jetzt nicht. Hä? Zusammen? Für Windkraftprojekte im Süden, die durch Reichespläne gefährdet sind.
Also das war tatsächlich jetzt eine Überraschung für mich, dass der Herr Aiwanger sich mit den baden-württembergischen Grünen zusammentut, um sich gegen Frau Reiche zu verbünden. Der Artikel, aus dem das ist, hat auch noch eine grandiose Überschrift, das muss ich euch mitbringen, vereint gegen das Schreddern der Energiewende. Also, dass der Herr Aiwanger da jetzt die Windkraft für sich entdeckt hat, ist natürlich eine positive Entwicklung, hat mich aber auch überrascht. Tatsächlich ist es so, dass die Länder gerade erstaunlich beisammenstehen. Das ist ein Foto von vor ein paar Wochen von der Konferenz der EnergieministerInnen der Länder, wo sie sich sehr deutlich gegen die Reformpläne von Katharina Reiche ausgesprochen haben. Und diese neue Vereintheit der Bundesländer ist tatsächlich zu begrüßen, denn die fordern sehr sinnvolle Dinge. Sie fordern, dass ein konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien fortgesetzt wird, dass der Netzausbau beschleunigt wird, statt die erneuerbaren Energien auszubremsen, dass die Förderung von Dachsolaranlagen weitergeführt wird und dass die Stromsteuer gesenkt wird. Die Senkung der Stromsteuer hätte tatsächlich mehrere positive Effekte. Einerseits wäre es gut für die Erneuerbaren, andererseits würde es uns tatsächlich auch mit dieser fossilen Energiekrise helfen, in der wir sind, denn es würde die Verlagerung von fossilen Brennstoffen hin zu Strom weiter vorantreiben. Wir haben also eine sich formierende Opposition aus LandesministerInnen, die sich hier gegen Frau Reiche stellen. Und tatsächlich auch andere haben gemerkt, dass ihre Politik nicht so richtig toll ist. Das ist original ein Titelbild des Manager-Magazins. Als ich das zuerst in sozialen Medien gesehen habe, dachte ich mir, das kann nicht sein, da hat jemand was gebastelt und habe es nachgeschaut. Aber nein, das haben die wirklich so getitelt. Ja, sie haben sie wirklich als die Fossile betitelt und dann das Öl runtertropfen lassen. Also da war ich schon erstaunt, dass das Manager-Magazin sich da so positioniert. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich mich auf der gleichen Seite wie das Manager-Magazin wiederfinden würde. Aber gut, es passieren immer wieder spannende Dinge. Also, was machen wir jetzt damit? Geopolitisch sind wir in einer fossilen Energiekrise. Innenpolitisch steht die Bundesregierung nicht mehr zum Klimaschutz. Und auf der Länderebene wird zumindest dagegen gehalten. Trotzdem geht es ja voran mit der Energiewende. Es passieren Dinge. Es passieren Dinge durch die Bevölkerung, durch die Länder. Es wird dagegen gehalten, gegen die Veränderung, die Bundesregierung machen will. Und davon wollen wir euch heute erzählen. Wir haben euch also verschiedene Themen mitgebracht. Wir können nicht alles abdecken. Die Energiewende ist ein riesiges Thema. Wie gesagt, die ganzen ganzen Sektoren und so weiter. Wir haben also ein paar Beispiele rausgepickt, die wir euch heute mitgebracht haben. Und das erste ist schon ein sehr bürgernahes Thema und da übergebe ich an dich.
Ja, danke, Juliane. Energy Sharing, endlich. Also ich freue mich total, dass wir jetzt seit dieser Woche tatsächlich in Deutschland Energy Sharing machen können. Wer hat schon mal von Energy Sharing gehört? Oh, das ist schon mal echt ein guter Teil hier. Ich habe davon natürlich auch schon gehört, schon vor vielen Jahren. Tatsächlich arbeite ich ja auch noch für das Team Akkudoktor und habe vor über 2 Jahren mal ein Skript geschrieben für ein Video, was dann aber auch noch gar nicht veröffentlicht wurde, weil das einfach, das war klar, das ist noch total in den Kinderschuhen, zumindest in Deutschland. Also in anderen Ländern ist es schon viel weiter, weil wir hätten es eigentlich auch schon längst haben müssen. Aber wie gesagt, endlich haben wir es ja auch seit dieser Woche. Und was ist das überhaupt? Also Energy Sharing, das heißt im Endeffekt, wir teilen die Energie, die wir haben, ganz klar. Bürgerinnen und Bürger können Mitglied werden in einer sogenannten erneuerbaren Energiengemeinschaft. Das ist ein feststehender Begriff im EU-Gesetz Energy Communities genannt. Und darüber kann man dann seine Dach-PV-Anlage oder eine Freiflächenanlage oder auch ein BürgerInnen-Windrad oder alle möglichen Dinge, auch eine Open-Source selbstgebaute Wärmepumpe, wie in Recklinghausen entsteht zum Beispiel, kann man darüber dann betreiben, finanzieren und an die Nachbarschaft oder eine definierte Gruppe kann davon dann profitieren, meistens dann regional. Und man liefert dann den Strom, den man selbst zu Hause zu viel hat, an den Nachbarn zum Beispiel. Und dafür braucht man keine Kabel. Also man muss da jetzt kein Kabel rüberwerfen zum Nachbarn über den Zaun, sondern das geht dann ja digital. Und wer Deutschland kennt, der weiß, dass genau das ist auch noch ein Problem ist. Aber grundsätzlich ist es wirklich eine sehr gute, sehr wichtige Idee und die wird auch in den nächsten Jahren uns noch sehr beschäftigen und da werden sehr tolle Modelle entstehen, da bin ich mir sehr sicher, wo alle von uns mitmachen können, entweder Strom beziehen oder auch Strom verkaufen, weil die Einspeisevergütung, die man aktuell für die Dachanlage bekommt, ist jetzt auch nicht mehr so attraktiv und darüber könnte man sogar finanziell nochmal den Strom zu einem besseren Preis verkaufen an den Nachbarn. Und der Nachbar profitiert auch, weil er darüber dann sogar günstiger den Strom bekommen kann, wie jetzt von irgendeinem Versorger. Und nebenbei, mein Lieblingsfakt, es entlastet unsere Netze. Weil wir hören ja ständig, ja, Netzausbau, super teuer, super hintendran. Damit braucht man die Netze nicht mehr so groß machen, wie sie eigentlich aktuell immer einem gesagt wird, dass sie werden sollten. Also es hat sehr, sehr viele schöne Effekte. Es ist halt einfach noch, ja, wie ich gesagt habe, in den Kinderschuhen, zumindest in Deutschland. Früher gab es einfach sehr viel weniger ErzeugerInnen als heute, also vor allem große Konzerne. Und heute sind es wir alle im Idealfall, also alle Bürgerinnen und Bürger oder die, die wollen und können. Dann gibt es halt einfach jetzt noch die Frage, wie gestaltet man das dann genau? Wie sollen diese Prozesse aussehen? Zum Beispiel, man bräuchte dann 2 Verträge. Also einen Vertrag mit der Energiegemeinschaft, wo man dann seinen Strom bekommt. Das muss natürlich auch über Smart Meter schön geregelt werden, jede Viertelstunde. Und der Reststrom kommt dann von einem ganz normalen Standardversorger, die es heute auch schon auf dem Markt gibt. Trotzdem haben die teilweise auch nicht so großes Interesse daran, dass ihr mit eurem Nachbarn den Strom teilt. Viele sind aber trotzdem schon dahinter gekommen, dann einfach Dienstleistungen anzubieten. Und mein Wunsch wäre natürlich an die Chaos Family, Open Source, schöne Plattform. Also wenn ihr von sowas Ahnung habt, ich glaube, das ist so ein Bereich, wo man in den nächsten Jahren reinschauen sollte. Man kann natürlich auch von den Nachbarn lernen. Also Österreich zum Beispiel hat schon sehr viel vorgelegt in den letzten Jahren. Dort gibt es auch reduzierte Netzentgelte, weil man ja das Netz nicht so sehr belastet, steuerliche Vorteile und auch Förderprogramme, um eine Energiegemeinschaft zu gründen, weil das sind Prozesse in Deutschland, die kennt man noch nicht so genau. Also ihr müsst jetzt quasi erstmal euch überlegen, wie gründe ich denn das? Was darf ich, was nicht? In unseren Nachbarländern ist das alles schon etwas weiter, also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. In Österreich gibt es zum Beispiel schon über 5000 solche Energiegemeinschaften. Was wir in Deutschland haben, ist ein Modellprojekt. Es ist auch ziemlich gut und natürlich wichtige Positionspapiere. Also die Energieversorger und Gruppierungen, wie zum Beispiel Bündnis Bürgerenergie oder die Bürgerwerke, Green Planet Energy und auch Procon und auch EWS, also alle möglichen, die man so kennt aus dem Bürgerenergiebereich, haben Positionspapiere geschrieben mit guten Ideen. Also dieses hier zum Beispiel direkt über, geht um die digitalen Prozesse. Das jetzt zu erklären im Detail würde eine ganze Vorlesungsreihe bedeuten, fast schon. Und das möchte ich euch auch ersparen heute. Aber wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Es gibt sehr, sehr gute Ideen und das sind auch diejenigen, die wissen, was es für einen Bedarf gibt, damit es für Bürgerinnen und Bürger sinnvoll umsetzbar ist. Sollen ja nicht am Ende wieder die Großkonzerne davon nur allein profitieren. Ja, ich hatte ja gesagt, es gibt ein Pilotprojekt in Deutschland, das sogenannte Wunnergy, irgendwie so. Der Name kommt daher, dass es die Stadt Wunsiedel betrifft. Also in Wunsiedel wurde ein Pilotprojekt gemacht. Wer jetzt nicht genau weiß, wo Wunsiedel liegt. Also da oben geht es zum Kongress und da lang geht es zur GPN.
Das macht es total Sinn.
Ja, ist doch jetzt klar, oder? Also Wunsiedel liegt in Bayern. So ein bisschen Nordmittig. Und es ist ein Reallabor dort entstanden mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und auch den Stadtwerken. Es müssen in Zukunft nicht unbedingt Stadtwerke dabei sein. Ging in dem Fall aber nicht, weil es einfach die Rahmenbedingungen noch nicht hergegeben haben. Aber wenn man da an einem Strang zieht, geht es schon auch. Es wurde ausprobiert. Und sie haben ein großes Papier veröffentlicht mit 5 Empfehlungen. Und ich habe die jetzt einfach mal ganz kurz mitgebracht. Also wir schauen jetzt auch nicht im Detail rein. Aber im Endeffekt geht es wieder um Standardisierung von, wie können diese Modelle denn dann wirklich im Detail aussehen? Marktkommunikation und solche Dinge. Wie kann das dann funktionieren? Und natürlich auch Punkt 2 möchte ich hier betonen. Digitalisierung konsequent voranbringen. Also wie gestalte ich diese Plattform, wo man dann auch wirklich gut exakt sehen kann, wohin wie viel Strom gerade fließt und was wie abgerechnet werden soll. Natürlich soll man auch von den lokalen, kommunalen Akteurinnen das Know-how einfach nutzen. Also die wissen natürlich genau, was vor Ort Sache ist, wen man wie einbinden sollte, könnte. Und ganz wichtig, Bürgerenergiegenossenschaften, die häufig schon vor Ort sind, in gewissen Orten, kommen wir aber später nochmal drauf, die ja schon sehr viel Know-how haben, was erneuerbare Energien betrifft. Und mehr Forschung. Ich komme auch aus der Wissenschaft, deswegen mehr Forschung. Und natürlich aber einfach ausprobieren, die Praxiserfahrung sammeln und die Vernetzung ist super wichtig. Da gab es zum Beispiel ein Forschungspapier im Auftrag von EWS zu genau diesem Thema. Da kann man mal reinschauen. Wenn einen das genauer interessiert, kann ich sehr empfehlen. Ist sehr angenehm auch geschrieben. Genau, also hier sind einfach jetzt nochmal auf der Slide. Die genaueren müsst ihr jetzt nicht lesen, ich gehe einfach weiter. Also das sind noch mal ein paar Details zur Digitalisierung. So, fügen Sie hier Ihre Nachrichtengeräusche ein. Willkommen zum Balkon-Solar-Update, denn das ist ja auch eines meiner wichtigen Themen. Und da hat sich schon auch einiges getan. Ich gehe davon aus, dass Sie natürlich zur Vorbereitung zu unserem Vortrag alle unseren vorherigen Vortrag vom Kongress angeschaut habt. Prüfungsrelevant. Daran anschließend kommt jetzt das Balkonsolar-Update. Ja, wir haben, wie ihr alle wisst, das Recht auf Balkonsolar. Das haben wir erstritten. Ich war dafür mehrmals im Bundestag, nicht nur ich alleine, sondern mit einer Gruppe, unter anderem Andreas Schmitz, dem Akkudoktor, Christian Ofenhäusle, Lisa Wenzig, Marco Larus, Sebastian Müller. Wir waren alle da, haben alle Stimmen dort natürlich mitgenommen und haben jetzt seit 1,5 Jahren tatsächlich das Recht auf Balkonsolar, also jeder, der möchte, darf sich das jetzt rechtlich gedeckt an seinen Balkon oder Vorgarten oder wo auch immer dranhängen, montieren. Und ich denke mal, wer von euch hat sowas schon? Hey, voll gut. Alle anderen, jetzt gut zu hören. Oder euren Nachbar, die Nachbarin bitte noch fragen. Ja, wir haben das Recht im Gesetz festgeschrieben. Trotzdem gibt es Vermieterinnen und Vermieter, so wie diese Damen hier, die was dagegen haben oder die zumindest versuchen, euch es auszureden oder es euch so Hürden in den Weg zu legen, dass ihr dann sagt, ah nee, dann doch nicht, das ist mir zu umständlich. Hat jemand hier, der noch keins hat, so ein Gefühl? Ja, okay. Oder diese Problematik, also häufig sagen Vermieterinnen und Vermieter dann, nee, also das geht nur, wenn du dies, das und jenes machst, kommen wir gleich noch drauf. Und wir haben jetzt einfach in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich mehrere Klagen auch begleitet als Verein. Also wir waren vor Gerichten, weil wir haben mit Mieterinnen und Mietern gesprochen, die selbst gesagt haben, sie klagen jetzt, wir haben die unterstützt. Und man ist da meistens auf einer guten Seite. Deswegen würde ich sagen, man kann, wie diese Dame auf der rechten Seite, guten Gewissens sagen, okay, wir machen das jetzt. Also Auflagen, die häufig genannt werden von Vermieterinnen und Vermietern, die aber nicht gehen rechtlich, habe ich hier mitgebracht. Das ist zum Beispiel, viele fordern ein Statikgutachten für den Balkon. Also wenn das gefordert wird, kann man gleich sagen, nee, ist Quatsch. Man könnte dann dagegen klagen und würde Recht bekommen, weil der Balkon muss halt einfach was aushalten, da müsste dann der Vermieter nachbessern. Genauso beim E-Check der Wohnung ist auch Vermieter, Vermieterin dafür zuständig, nicht ihr als Mieter. Oder ein Blendgutachten, also es wird häufig gesagt, ja, das blendet doch dann möglicherweise, also macht mal ein Gutachten, dass es nicht der Fall wäre. Fakt ist aber, ein Solarmodul blendet viel weniger als eine Fensterscheibe und da fordert auch niemand ein Blendgutachten, ist also rechtlich raus. Oder eine hohe Kaution, komme ich gleich später nochmal dazu. Manche fordern auch Freigabe durch die Feuerwehr, da haben sogar uns Feuerwehrverbände gesagt, nee, ist Quatsch, brauchst nicht, ist einfach nur eine Verhinderungstaktik. Genauso wie die Installation nur durch einen Fachbetrieb, das ist ganz häufig der Fall. Zum Beispiel auch die Freiburger Stadtbau fordert das an all ihre Mieterinnen und Mieter. Und das schreckt einfach ab, weil wir haben Angebote eingeholt, die liegen zwischen 1.800 und 3.000 Euro für die Montage von so einem Solarmodul. Ja.
Und vor allem die Montage ist ja Stecker reinstecken. Ne? Also ja. Ich brauche ja auch keinen Fachbetrieb, um meinen Wasserkocher zu installieren. Also das ist die gleiche Leistung.
Ja, also die Montage ist meistens das, was am trickiesten ist daran. Aber auch da gibt es gute Lösungen. Oder man fragt die Nachbarinnen und Nachbarn, wenn man sich das gar nicht alleine zutraut. Oder man nimmt ein Flexmodul. Also es gibt gute Möglichkeiten. Man darf natürlich auch nicht vorgeben, dass es ein bestimmter Typ Modul sein soll, also jetzt irgendein lilanes oder grünes. Gibt's alles, aber darf man einfach nicht vorgeben. Was man allerdings darf, das ist rechtlich so abgeklärt aktuell, dass man einfach nach einer Haftpflichtversicherung fragen darf. Die müsstet ihr dann nachweisen, dass ihr die habt. Das sollte man generell haben. Oder wenn jetzt ein schwerer Sturm bei euch war, dass dann einfach nochmal nachgeschaut wird, entweder von euch oder vielleicht von Hausmeister, Hausmeisterin, je nachdem. Das kann man quasi zumuten. genauso wie eine fachmännische Befestigung, ich würde sagen fachgerechte Befestigung. Das heißt jetzt kein Fachbetrieb, sondern ihr sollt einfach jetzt keine absoluten Laien, wobei doch Laie darf man sein, aber man sollte es vielleicht nicht seinem 10-jährigen Kind als Aufgabe geben. Und eine angemessene Kautionserhöhung liegt ungefähr bei 200 Euro. Alles, was darüber geht, würde ich nicht akzeptieren. Auf rechtaufsolar.de gibt es noch weiteres, auch die mehr als 10 Urteile oder Verfahren, die wir unterstützt haben, findet man da auch. Kleinspeicher, hat von euch schon jemand einen Kleinspeicher zu seinem Balkonkraftwerk?
Ah, das sind deutlich weniger als beim Balkonkraftwerk.
Sogar das VOG hat, sehr gut. ja, lohnt es sich denn überhaupt? Also ich würde sagen, in den meisten Fällen tatsächlich schon, außer ihr lebt mega sparsam, dann vielleicht noch nicht. Erhöht natürlich erstmal die initialen Investitionskosten, aber man hat einfach einen höheren Eigenverbrauch. Also hat natürlich auch noch viel andere. Es ist nicht nur das Finanzielle, man kann natürlich auch generell die Autarkie und dieses Gefühl von, ich bin vielleicht auch im Stromausfall, was sehr selten der Fall ist, aber auch dann könnte man dafür abgesichert sein oder man nimmt den Speicher mit zum Camping, also es gibt viele Möglichkeiten. Aktuell sieht es so aus, dass ungefähr die Hälfte der Personen einen Speicher dabei haben und die andere Hälfte noch nicht. Die Preise fallen aber gerade unglaublich, also für 400 Euro bekommt man schon einen kleinen, sinnvollen Speicher. Das lohnt sich eigentlich in vielen Fällen. Das ist jetzt mal eine Grafik, die wir angefertigt haben, aber ich würde trotzdem sagen, also da geht es nur um das Finanzielle. Also wenn ihr zu Hause alleine lebt, rentiert sich das oft erst dann doch nach 10, 12 Jahren, aber auch das kann ja sinnvoll sein. Wenn man mit mehreren Personen in einem Haushalt lebt, dann kann man definitiv drüber nachdenken. Oder auch wenn ihr alleine in einem Haushalt lebt mit 3000 Kilowattstunden im Jahr. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr alles so für Rechner und Dinge betreibt. lohnt sich dann einfach total. Das kostet nicht mehr viel. Und was sich natürlich auch lohnt, ich habe es vorhin schon angesprochen, Open Source Hardware in dem Bereich. Ich freue mich, dass ich tatsächlich letzte Woche in der Jury sitzen durfte vom Prototype Fund für Open Source Hardware. Und ich habe die drei Gewinner mitgebracht, die wir ausgewählt haben. Das sind zum Teil auch Menschen, die im Chaos-Umfeld aktiv sind. Und das ist jetzt nicht alles für Balkonsolar, also Punkt 2 ist zum Beispiel auch für eine Bürgerwindkraftanlage, aber das sind drei Dinge, die empfehle ich euch auch wirklich da sich mal reinzuschauen. Also Dori von Martin Großhauser zum Beispiel, das ist einfach ein sehr spannendes Mess- und Steuerungskomponente, die man auch fürs Balkonkraftwerk vernutzen könnte. Wind-MPPT von Martin, der auch immer am Kongress dabei ist. Also den kann man sicher beim Kongress mal ansprechen. Und auch sehr spannend, das dritte Projekt von Jakob. Er baut im Endeffekt eine Art Adapter für ein E-Auto, das dann an den Ladesäulen überall bidirektionales Laden funktionieren soll. Und den Adapter dann auch mit Kleinwechselrichtern, die es einfach schon auf dem Markt gibt. Und ich habe jetzt mal die Links mit eingefügt. Wer da genaueres noch wissen will oder die Links haben will, kann gerne mich noch ansprechen. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt hier so im Feeling von Lach- und Sachgeschichten. Dachte ich, ich bringe noch eine Lachgeschichte mit, die tatsächlich letztes Jahr passiert ist in Mainz. Mainz, was geht? Was um das, was ich mir dabei gedacht habe. Das sind dann auch die Fälle, wo dann Vermieterinnen, Vermieter, in dem Fall eine Wohnbau, die Geschäftsführer, die sind auf ein Gebäude von ihnen gegangen, auf einen Balkon und haben einfach mal ein Balkonkraftwerk runtergeworfen. Und haben sich dabei von einer Drohne filmen lassen. Und witzigerweise hat ein Mitglied von uns das Ganze halt zufällig beobachtet und Fotos gemacht und uns geschickt. Was die da wollten, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wollten die einfach mal gucken, was dann so passiert mit einem Solarmodul, wenn es runterfallen würde. ist halt auch einfach gefährlich. Man sieht, da ist ein Spielplatz. Wer weiß, ob sie das gesichert haben. Also wir haben keine Absicherung gesehen. Ja, Vermieterinnen und Vermieter greifen manchmal zu komischen Mitteln. Das wollte ich nur einfach nochmal mitteilen. Also nicht immer abschrecken lassen von komischen Dingen, die da genannt werden. Die machen auch sehr komische Dinge. Ja, und aus der beliebten Reihe Enthusiasmus und Chaos, weil das gerade eben war ein völliges, unnötiges Chaos, aber es gibt auch richtig schönes Chaos, das wissen wir alle hier.
Das ist also in der Kategorie, wie viele verschiedene Solarmodule kann ich in einen Balkon installieren? Ja, also
das hier ist der Balkon von einem Bürgermeister, der einfach richtig Bock hat. Das hier ist der Balkon von jemandem, der einfach gar keinen Bock auf seine Nachbarn hat. Das habe ich jetzt rein interpretiert. Und da ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da dann das 10-jährige Kind war. Also man sieht so Gaffertape und so. Also, wer war das? Und unser neuester Zugang in diese Kategorie aus Heidelberg. Ja, also so mit Verschattung und so wird es dann schon eng, ne? Also
da unten sind auch noch welche. Die haben dich jetzt erst.
Ja, also wer in der Nähe von Heidelberg lebt, Augen offen halten. Ja, also ich meine, manchmal fragt man sich ja schon so, dieser Enthusiasmus, mich freut es ja schon, das ist schön, mich freut es, weil es zeigt einfach, die Leute haben da Bock drauf, auf die Energiewende und machen da mit, sind kreativ. Manchmal läuft es halt ein bisschen aus dem Ruder, voll okay. Lieber so als andersrum. Und was ich auch noch spannend fand, ist nämlich etwas, was es nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch woanders. Vielleicht habt ihr das gesehen.
Hat das von euch jemand auf den sozialen Medien gesehen gehabt? Genau, das ist in Syrien und wir waren ein bisschen skeptisch, weil das irgendwie ein bisschen zu schön ist, um wahr zu sein, ne? Also klar, Syrien vom Krieg zerrüttet, da wird systematisch regelmäßig der Strom abgestellt, weil die solche Probleme haben. Ja, wie gesagt, ich habe am Anfang so gedacht, ob das stimmen kann, aber tatsächlich ein Bekannter von uns ist zufällig gerade in Syrien. Und da haben wir den gebeten, ob er uns das bestätigen kann.
Hallo, ich bin gerade in Latakia an der syrischen Mittelmeerküste angekommen. Dachte ich, zeig dir mal die Solaranlage, guckst du hier? Du siehst es ja mit eigenen Augen, ich muss nicht irgendwo hin zeigen. Also ja. Würde ich sagen, sind im Trend, Solaranlagen.
Ja, gut und schön. Und jetzt haben wir hier gesehen, was aktuell alles schon da ist. Also die Gegenwart. Aber ich habe ja gehört, Juliane, du forschst ja auch an der Zukunft. Erzähl mal.
Ja, ich habe ein paar Beispiele aus der Forschung mitgebracht. Was treiben wir so in der Forschung? Das erste Beispiel ist noch relativ nah an der Gegenwart dran. Da geht es um Silizium-Solarzellen. Also Silizium-Solarzellen sind der aktuelle Standard. Über 90% des Marktes ist Silizium. Alles, was ihr so auf den Dächern seht, werden Silizium-Solarzellen sein. Und hier ist ein neuer Wirkungsgrad-Rekord von der Firma Trina Solar, die jetzt eine Solarzelle mit 28% Wirkungsgrad präsentiert hat. Das ist aus deren Forschungsabteilung, es ist aber schon eine relativ große Zelle. Das heißt, das ist dann nicht mehr so weit zur wirklichen Industrialisierung. Also Silizium ist einfach extrem gut geworden. Silizium-Solarzellen gibt es schon ganz schön lange. Hier ist mal so die Entwicklung seit 2010 gezeigt, was das genau für technologische Unterschiede sind, ist jetzt gar nicht relevant, aber man sieht, dass das immer besser geworden ist von Jahr zu Jahr, die durchschnittliche Effizienz. Und das ist wirklich die durchschnittliche Effizienz von dem, was man kaufen kann. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Spezialsachen. Und das hat so eine richtig schöne Steigerungsrate von immer etwa so 0,6 Prozentpunkte pro Jahr besser geworden sind, die Solarzellen. Das ist total super, denn das heißt, dass wir auf der gleichen Fläche einfach mehr Strom erzeugen können. Das ist einerseits gut, weil wir dann weniger Fläche brauchen für den Strom, den wir so brauchen. Andererseits drückt es aber auch die Kosten enorm, denn die ganzen anderen Kosten rumherum, die Fixkosten, also ich muss das Land mieten, ich muss da irgendwelche Gestelle aufbauen, ich muss Kabel verlegen und so, die bleiben fix. ich baue mein Solarmodul hin, das ist effizienter, ich bekomme also mehr Strom für die gleichen Kosten raus. Das heißt, wir wollen auf diesem Pfad bleiben, wir haben da aber demnächst ein Problem. Man sieht schon so, die Kurve, die biegt da ab. Es geht nämlich einfach nicht weiter. Es gibt ein theoretisches Wirkungsgradlimit für Silizium, das liegt so bei 29%. Dann kommt einfach die Physik und die Thermodynamik und sagt nein. Wenn man nur einen Halbleiter hat und nur Silizium hat, dann kann man nicht über 29% kommen. Wenn wir also weitermachen wollen auf diesem Pfad, müssen wir uns was anderes überlegen. Und da kommt meine Forschung mit ins Spiel, die sogenannten Tandem-Solarzellen. Das ist ein neuer Ansatz, der jetzt erforscht wird. Was sind Tandem-Solarzellen? Ich weiß, es sind verschiedene Fahrradenthusiasten mit im Raum. Die werden das wissen, ne? So sieht also ein Tandem aus. Gibt auch richtige Rennrad-Tandems, da war ich ganz erstaunt, dass es das so gibt. Sind wohl vor allem auch bei den Paralympics dabei, weil dann eine Person blind sein kann und die andere steuert und so. Also das ist ganz spannend, wo Tandems so zum Einsatz kommen. Also da kommt der Begriff her. Und Tandem-Solarzellen funktionieren genauso, dass man eben zwei Halbleiter kombiniert und die dann zusammen im guten Zusammenspiel operieren. Also hier in Grau ist jetzt das Spektrum der Sonne gezeigt. Man sieht unten die Wellenlänge, also die verschiedenen Farben, die in der Sonne drin sind. Und dann haben wir eben die beiden Bereiche, die von zwei verschiedenen Halbleitern abgedeckt werden. In diesem Fall Silizium und das Material Perovskit. Perovskit ist ein neues Material, also die Materialklasse an sich gibt es schon ganz lange, aber die Anwendung in der Photovoltaik ist neu. Und ja, das kann man eben so einstellen, dass es besonders gut sich mit Silizium komplementiert. Dann kann man sich eine Solarzelle bauen, die hat dann unten Silizium, das ist also die etablierte Technologie, und oben dann verschiedene Kontaktschichten und Dinge obendrauf, um eine Perovskit-Solarzelle obendrauf zu setzen. Man hat dann also ein Sandwich aus zwei verschiedenen Solarzellen, die zwei verschiedene Bereiche des Sonnenlichts absorbieren und dadurch mehr Strom generieren. Das haben wir im Labor gemacht und haben dann Effizienzen von 33% erreicht. Das ist also ein Stück über dem theoretischen Limit für Silizium alleine. Das theoretische Limit für so eine Tandem-Solarzelle liegt bei über 40%. Wir haben also noch ein bisschen Puffer, wir können uns da noch weiterentwickeln. Und das ist tatsächlich eine Technologie, die weltweit jetzt erforscht wird. Da gibt es ganz verschiedene Forschungsgruppen, die sich damit auseinandersetzen. Die Herausforderung ist, das ist im Moment auf einem Quadratzentimeter, also so groß. Das ist schön im Labor zum Durchtesten, aber ist natürlich noch nicht so richtig geeignet, um es auf ein ganzes Dach zu packen. Wir müssen also zu den industriellen Größen kommen. Industrielle Solarzellen sind so groß wie ein, wenn man A4-Blatt nimmt und das oben abschneidet, sodass es ein Quadrat ist, so groß ist eine industrielle Solarzelle, also 21 cm mal 21 cm. Das ist sehr, sehr groß und das müssen wir jetzt eben auch schaffen. Dafür haben wir bei mir im Institut gerade ein neues Großlabor gebaut mit riesigen Anlagen, damit wir eben auch diese großen Wafer benutzen können, um dann Tandem-Solarzellen zu bauen. Hier sieht man ein paar KollegInnen von mir, wie sie die gerade handhaben und hin und her bewegen. Also das sind die Silizium-Wafer und da kommt dann noch die Perovskit-Schicht obendrauf. Da sind wir jetzt also dran. Das wird noch eine Weile dauern. Da gibt es auch Firmen, die da mit dran sind, etablierte Firmen und Startups und so. Also da ist gerade sehr viel in Bewegung und ich bin sehr gespannt, ob es die Tandem-Solarzellen wirklich in den nächsten Jahren auf den Markt schaffen werden. Oder vielleicht nicht. Das ist ja immer die Herausforderung bei der Forschung. Wir wissen noch nicht, ob es klappt oder nicht. Aber wir sind sehr zuversichtlich und es gibt tatsächlich auch sehr viel Unterstützung von der Industrie dafür. Also es ist echt schön zu sehen, wie viel Interesse es an dieser Technologie gibt.
Boah, das ist ja mega spannend, Juliane. Also ich selber war noch nie in so einem Labor.
Oh, da muss ich dir mal eine Führung geben.
Ja, bitte.
Nächstes Mal bei mir auf Arbeit bist du unbedingt. Genau, also das ist tatsächlich auch unser Ziel, dass wir sozusagen da diese Plattform zur Verfügung stellen, damit verschiedene Leute mit uns da zusammenarbeiten können, also vor allem Industriebetriebe und so. Und das eben nicht so ein Ding ist, was dann nur eine Firma kann, sondern was eben möglichst schnell auch groß werden kann. So viel zu Solarforschung. Wir dachten, wir bringen vielleicht noch ein anderes Beispiel mit, um ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Von daher muss Simone jetzt über LKWs reden.
Natürlich, LKWs, darüber rede natürlich ich als absolute Fahrradperson. Habe ich mir natürlich nicht genommen, über die LKWs zu sprechen, zu denen ich in meinem Alltag gar keinen Bezug habe. Trotzdem finde ich das richtig cool, was da passiert, weil auch ich, auch wenn ich alles mit dem Fahrrad mache und auch bald schon wieder bei der MINT-Korrektur mich sehr drauf freue und am Rad am Ring, auch ich muss irgendwas essen. Und auch ich gehe halt in den Supermarkt und ohne LKWs hätte ich da nicht so gute Karten. Deswegen finde ich das jetzt ganz cool, was sich da jetzt tut. Im hellblauen Streifen sieht man ein Windrad ganz links. Dieses Windrad kann mit dem, was es erzeugt, E-LKWs antreiben, also mit dem Strom, und zwar 52 LKWs können mein Essen in den Supermarkt liefern mit nur einem Windrad. Und dann unten in dem dunkelgelben Streifen sieht man, was dieses gleiche Windrad liefern würde, wenn man das umwandelt in E-Fuels. Damit könnte man nämlich nur noch 12 LKWs betreiben. Also würde ich vielleicht, weiß ich nicht, irgendwann vor halb leeren Regalen stehen. Natürlich nicht, aber man bräuchte dafür dann einfach viel mehr Windräder, vielleicht auch viel mehr LKWs, und das ist einfach nicht das, was wir wollen. Und ich hätte am liebsten natürlich die ganzen E-LKWs, weil die sind viel effizienter. Und wie ich aus einem spannenden Podcast gehört habe, in dem du interviewt wurdest, Science Heroes, Strom, immer Strom. So heißt auch die Folge, wo sie interviewt wurde. Ja, und das kann man natürlich jetzt auch schon in der Praxis sehen, ne, Julian? Also
genau, da gibt es jetzt als Beispiel eine neue Studie, die sich angeschaut hat, wie man dann die Flotte optimieren kann. Also da ging es tatsächlich um eine Supermarktkette und wie die eben ihre Fahrwege und so optimieren können, dass sie möglichst viel E-LKWs einsetzen können, die dann immer zum richtigen Zeitpunkt laden und so weiter. Und gerade für zum Beispiel eine Supermarktkette ist das gar nicht so schwierig, denn die haben ja feste Routen, wo die immer fahren, vom Lager zum Supermarkt und so weiter. Von daher können die das recht gut einrichten. Es gibt aber tatsächlich auch einen LKW-Fahrer, der mit seinem E-LKW sehr, sehr weite Strecken auch international fährt und das auch stark auf sozialen Medien präsentiert und so. Also da gibt es schon total viel. Die E-LKWs sind tatsächlich gerade ziemlich auf dem Vormarsch, und das ist ganz spannend zu beobachten, weil das so eine Branche war, wo man vielleicht vor 10 Jahren noch gesagt hat, ja, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin, aber die Batterien sind eben so gut geworden, dass auch das jetzt richtig gut geht. Ja, ein anderes Thema, was sehr viel in der Presse gewesen ist, da habe ich euch mal so ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Genau, zu viel Solarstrom an Pfingsten, Experte warnt vor dem Ende der Energiewende. Oder auch negative Strompreise explodieren. Das verstehe ich physisch noch nicht so ganz, wie ein negativer Strompreis explodieren kann, aber okay. Und Pfingsten wird heiß, droht Deutschland jetzt der nächste Strompreisschock. Dass negative Strompreise ein Strompreisschock sind, ist auch wieder ein spannendes Konstrukt. Aber das scheint ja ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein, wenn man der Presse glaubt. Also let's talk about negative Strompreise. Also negative Strompreise. Das sind die Börsenstrompreise in Deutschland im Mai. Und das ist ein bisschen eine komplizierte Grafik, aber wenn wir rechts gucken, ist da die Skala für den Preis. Und die rote Linie ist eben der Preis, das grüne ist die Produktion und das graue. Und da sehen wir zwei Zeiten, wo es wirklich stark negative Strompreise gegeben hat. Möchte mal jemand reinrufen, was da los war? Das war hier um den 1.5. rum und dann so um den 25.5. rum. Was war da? Warum gab es da negative Strompreise? Feiertage, genau, da war der 1. Mai und Pfingsten. Gut, das heißt, da lernen wir jetzt, eine Lösung gegen negative Strompreise wäre Feiertage abschaffen. Ne? Also das würde unsere Regierung bestimmt auch gut gefallen, aber das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir uns das ein bisschen genauer angucken. Was ist denn da los? Also negative Strompreise sind erstmal ein Marktsignal. Sie signalisieren uns, dass die Stromerzeugung größer ist als der Strombedarf. Das kann entweder daran liegen, dass es sehr viel Stromerzeugung gibt, oder daran, dass der Strombedarf niedrig ist, wie zum Beispiel an einem langen Feiertagswochenende, wo die ganzen Industriebetriebe ihre Geräte ausschalten. Gut, dann haben wir einen negativen Strompreis. Und das ist ein Marktsignal, und da muss jetzt der Markt irgendwie drauf reagieren, denn am Ende brauchen wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stromerzeugung und Strombedarf im Strommarkt. Das heißt, wir können zwei verschiedene Dinge tun. Wir können entweder die Stromerzeugung steuern oder den Strombedarf steuern. Das sind die beiden Optionen. Stromerzeugung steuern heißt Windkraftanlagen abschalten, Solaranlagen abschalten. Das ist das, was im Moment auch passiert. Die bekommen dann eine Entschädigung, das wird dann ganz schön teuer. Es ist auch irgendwie blöd, wenn da eigentlich Strom erzeugt wird, dann das abzuschalten. Das ist ja schade um den Strom. Das heißt, es wäre eigentlich schöner, wenn wir den Strombedarf steuern. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel aus der Industrie, das ist ein Kühlhaus. Solche Kühlhäuser haben einen relativ großen Temperaturbereich, in dem sie sein können. Sie können viel kälter sein, sie haben dann eine Mindesttemperatur, die sie erreichen müssen, aber sie können auch deutlich kälter sein. Das heißt, wenn jetzt der Strom sehr billig ist oder sogar negative Strompreise herrschen, dann könnte man das stärker abkühlen und dann eben nachts oder am nächsten Tag, wenn der Strompreis wieder höher ist, dann kühlt man halt nicht. Dann wartet man halt, bis man langsam wieder an den Punkt angekommen ist, wo man kühlen muss. Ähnliches kann man zu Hause machen. Man kann sich aussuchen, wann man seine Waschmaschine anstellt. Natürlich kann man jetzt sagen, jetzt hier, 1. Mai, jetzt wird gewaschen, ne? Dann ist der Strompreis schön niedrig. Man kann das mit seiner Wärmepumpe ähnlich tun, etc. Und dann so ein bisschen das Beste von beiden Welten, also da kann man sowohl die Erzeugung als auch dann den Bedarf steuern, sind Batterien, wo man eben Strom einspeichern kann, wenn viel Strom da ist und dann wieder ausspeichern, wenn er benötigt wird. Also Großbatterien, Heimbatterien, geht beides. Das Problem ist, dass im Moment dieses Marktsignal nicht so richtig ankommt. Also das Marktsignal, negativer Strompreis, kommt bei meiner Waschmaschine nicht an. So, ich habe keinen flexiblen Tarif. Es hat für mich jetzt nur einen idealistischen Zweck, jetzt extra am 1. Mai zu waschen. Ich habe davon nichts. Also dieses Marktsignal kommt bei mir nicht an. Das heißt, was wir brauchen, sind mehr flexible Tarife, sowohl im Privatbereich als auch im Industriebereich, wo eben dynamisch dieses Marktsignal wirklich an die Person weitergegeben wird, die am Ende den Verbrauch steuern kann. Dafür braucht es Smart Meter und da tut sich Deutschland leider sehr, sehr schwer. Wir machen das mal wieder viel zu kompliziert. Die Nachbarländer sind schon viel weiter. Es gibt echt Länder in der EU, die sind schon super weit. Aber in Deutschland ist das so bürokratisch und so teuer, dass es einfach nicht vorwärts geht. Das heißt, es bräuchte eigentlich Smart Meter Lite, wo man das alles ein bisschen einfacher macht und nicht dazu führt, dass dann die Smart Meter hunderte Euro kosten und erst einer nach dem anderen langsam ausgetauscht werden, sondern wir brauchen da einen viel schnelleren Rollout. Was wir auch brauchen, sind Verteilnetze, damit wir eben, wenn wir lokal viel Strom erzeugen, das dann auch dahin bringen, wo er verbraucht wird. Das kann auch heißen, dass wir international den Strom verteilen. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Nordlink-Stromkabel von Norddeutschland nach Norwegen, über das eben Strom gehandelt werden kann. Wir brauchen mehr Großbatterien und wir müssen auch die Heimspeicher besser an dieses Marktsignal anbinden, dass es den Leuten eben was bringt zu sagen, okay, wann lade ich die Batterie in meinem Auto, wann lade ich die Batterie auf meinem Balkon etc. Also da muss das Marktsignal mehr an die Leute ran. Jetzt habe ich ein anderes, bei der Presse sehr beliebtes Schlagwort gesagt, nämlich Stromimporte und Exporte. Ne? Also wir handeln da mit Norwegen in meinem Beispiel, aber Stromimporte war auch so ein Schlagzeilenthema der letzten Jahre. Ich habe da mal versucht, wirklich konkrete Zahlen rauszusuchen, weil das ja manche Zeitungen auch wirklich aufregt, dass wir dafür Geld bezahlen, Strom zu importieren. Ich habe es also rausgesucht für 2024. Hat Deutschland circa 2,3 Milliarden dafür ausgegeben, um Strom zu importieren. Also das ist die Bilanz. Es wurde exportiert, es wurde importiert und es wurde 2,3 Milliarden mehr importiert als exportiert. Die Welt geht unter. 2,3 Milliarden, ganz viel Geld. Wie viel Geld ist denn das? Wir brauchen mal ein paar Vergleiche, ne? Also im gleichen Jahr wurde für 4 Milliarden Steinkohle importiert. Steinkohle, ja? Also ich weiß nicht, wie viele Steinkohlekraftwerke wir eigentlich noch haben, aber das sind schon noch ein paar. Aber ist jetzt nicht so der größte Anteil unseres Strommarktes. Es wurden außerdem für 17 Milliarden Erdgas importiert und für stolze 43 Milliarden Erdöl. So, also da im Vergleich fühle ich mich schon deutlich besser, was die 2,3 Milliarden Stromimporte angeht. Ne? Und das sind die Zahlen von 2024. Das wird dieses Jahr noch deutlich schlimmer werden. Fossile Energiekrise, haben wir schon davon geredet. Also diese Zahlen werden nur noch höher. Ich finde es also echt absurd, wenn Zeitungen nur die 2,3 Milliarden erwähnen und eben die 17 Milliarden für Erdgas zum Beispiel gar nicht. So, jetzt haben wir viel darüber geredet, was sich so
jetzt
verändert
aber
hat.
Aber Juliane, jetzt hast du dich ganz schön aufgeregt.
Ne? Das soll ich
das
ja
wollen wir doch nicht.
Ja. Gut, also es ist viel los. Es gibt viele neue Herausforderungen. Es gibt auch viel Fortschritt in vielen Bereichen. Es gibt Beispiele, wo es schon klappt. Und was wir immer wichtig finden, ist, euch Dinge an die Hand zu geben, die ihr auch selber machen könnt. Egal, was Katharina Reiche treibt und so. Was können wir denn jetzt machen? Und da fangen wir mal mit was ganz, ja, einfachem an. Man kann seinen Stromanbieter wechseln. Da muss man ein paar Formulare ausfüllen und dann geht's los. Man sollte auf das grüne Stromlabel achten. Man kann da auch verschiedene Anbieter vergleichen natürlich. Und das ist tatsächlich oft sogar billiger als die Stadtwerke. Also ich habe es für Karlsruhe nachgeschaut. Hier in Karlsruhe gibt es mehrere Ökostromoptionen, die billiger wären als die Karlsruher Stadtwerke. Im Moment gibt es auch eine spezielle Aktion, da kann man das über die Omas for Future machen. Und wenn man das über deren Internetseite macht, Energie für morgen, das heißt die Aktion, dann bekommen die tatsächlich einen Bonus von den Energiefirmen und können damit wieder neue, coole Aktionen machen. Also wer noch nicht Stromanbieter gewechselt hat, macht das doch über die Omas for Energy, dann bekommen die noch ein bisschen Geld dazu.
oder werdet richtig hands-on aktiv in einem Solarcamp zum Beispiel. Da kann man mitmachen oder auch als Lehrperson, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt von Solar und von Technik, von Elektrik, meldet euch in eurer lokalen Solarcamp-Gruppe. Es gibt in fast allen Ecken Deutschlands Gruppen, wo man aktiv sein kann. Das sind meistens zweiwöchige Seminare, wo man in der ersten Woche etwas Theorie lernt und in der zweiten Woche in einem Unternehmen ein Praktikum machen kann, wie man nämlich Solaranlagen auf Dächer montieren kann. In manchen Bereichen wie in Freiburg, weil mein Verein, Balkonsolarverein, wir sind in Freiburg, da machen wir auch immer einen Tag spezifisch zu Balkonsolar. Ist ein super tolles Projekt. In München ist zum Beispiel Harald Lesch auch dabei. Also man kann auch einfach so als Fangirl, Fanboy mal vorbeischauen und sich dann einfach damit hinein begeben in diese schöne Welt. Man kann auch einfach, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, beim PV-Upcycling mitmachen. Das bietet nicht nur mein Verein an, sondern in allen möglichen Orten verschiedenste Vereine und Gruppierungen, wo wir aus alten Modulen, die aus der Förderung gefallen sind, die aber technisch noch top sind, kann man lernen, wie man krimpt, wie man das neu zusammenbaut und eine selbstgebaute Balkonanlage macht. Das hat dann so einen schönen IKEA-Effekt, das ist mein selbstgebautes. Oder auch auf unserer Homepage findet man das Steckersolar selber machen Magazin. Das ist extra in schwarz-weiß, dass es keine hohen Druckkosten verursacht. Da ist alles notiert, was es braucht, um zu Hause oder in eurem Hackspace selber sowas durchzuführen, von Werkzeugen, von worauf achte ich, wie lade ich die Leute ein. Wirklich alles ist dort notiert, wenn ihr mal Lust habt, sowas selber zu machen.
Ihr könnt natürlich auch zu anderen Themen, könnt ihr auch lokale Initiativen unterstützen. Ich habe hier mal zwei ziemlich random Beispiele rausgesucht von Pro-Windkraft-Initiativen, denn es gibt leider lokal relativ viel so kleine Gruppen, die irgendwie sagen, nein, ich will da keine Windkraftanlage sehen, ich mache da jetzt eine Initiative und dann werde ich immer von der Lokalzeitung interviewt und dann gibt es hier Stimmungsmache. Das sind oft nur so drei Hanseln und ihr kriegt auch drei Hanseln zusammen, um den Pro-Windkraft-Verein dann aufzuziehen. Ne? Also schaut mal, was es bei euch in der Region schon gibt, wo ihr euch beteiligen könnt, da gibt es sicherlich Optionen.
Was es auch gab letzte Woche, war das wunderbare Klimacamp in Hamm. Da sind sehr, sehr viele Menschen zusammengekommen und es ist jetzt natürlich nicht das Einzige. Also in Zukunft wird es auch weitere solche Aktionen geben. Menschen, die sich zusammengetan haben, um gegen die aktuelle Ministerin, Frau Reiche, zu demonstrieren unter anderem, die das dann...
Das ist jetzt kein lustiger Gruppentanz. Man wird gleich sehen, was die da eigentlich treiben auf der Wiese. Also ich finde vor allem immer den Moment, wo sie da durch den Stamm unten durch müssen, echt begeistert, dass sie das so gut koordiniert bekommen haben.
War von euch jemand dort?
Yay! Cool.
Sehr schön. Also solche Camps darf es gerne wegen mir öfter geben. Ansonsten, guten Accounts folgen. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele mitgebracht. Wahrscheinlich kennt ihr schon viele, aber vielleicht kennt ihr noch nicht Eva Maria Grommes. Die hat den Account Energiewende erklärt. Ich habe sie letztens auf dem Bürgerenergiekonvent selber persönlich kennengelernt. Sie gibt Vorträge, aber sie klärt vor allem auf. Also sie hat Kurzvideos, aktuell nur auf TikTok und Instagram. Aber weil sie genau die Zielgruppe erreichen will, macht sie die Menschen schicken ihr Fragen und sie macht Kurzvideos dazu. Und sie hat auch mich dann interviewt zum Thema Balkonsolar. Findet man auf ihrem Account, also gerne folgen, weil ich sie wirklich, sie macht super tolle Arbeit in dem Bereich. Oder natürlich Akkudoktor, den kennt ihr wahrscheinlich eh schon, aber ich wollte es einfach nochmal aufnehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Energiegenossenschaft zu gründen oder eine zu finden. Und wo ihr diese findet, ich bin mir nämlich sehr sicher, dass es auch in eurer Nachbarschaft eine Energiegenossenschaft gibt. Das würdet ihr hier finden, auf der Seite zum Beispiel von Energiewende Jetzt. Das ist ein Verein. In diesem Verein arbeite ich tatsächlich seit Mai. Ich bin dort angestellt und darf jetzt auch meine Erwerbsarbeit für die Energiewende verwenden, was mich sehr, sehr freut. Und wir machen sehr viel Arbeit mit Energiegenossenschaften und dort einfach mal nachschauen, ob es bei euch auch eine gibt. Ansonsten, das auf der linken Seite hier ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch in meiner beruflichen Tätigkeit machen darf, nämlich Weiterbildungen, Erwachsenenbildung. Hier zum Beispiel am 24. Juni gibt es wieder ein Webinar für Bürgerenergie für EinsteigerInnen oder auf der rechten Seite von einem befreundeten Verein gibt es ein Flinter Solarcamp in Kassel vom 29.06. bis 3.07. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann gerne auf die Homepage gehen von The Local Energy und anmelden und einfach mal mitmachen und schauen, was man da so für coole Sachen machen kann. Und ganz aktuell, den werde ich auch mitleiten, diesen Workshop, einen Flinter-PV-Workshop im Queer Space in Heidelberg für Flinter aus der Region. Also wenn ihr aus der Region in und um Heidelberg kommt, dann meldet euch sehr gerne an. Allerdings ist es so aktuell, dass wir noch nicht mal die Anmeldemaske gerade haben. Aber sonst fragt mich einfach oder schaut auf die Seite vom Netzwerk Energiewende jetzt oder im Queer Space.
Genau, politisch, wie gesagt, es ist viel los und die politischen Rahmenbedingungen helfen einem schon sehr weiter, wenn sie gut sind. Das heißt, es ist auch wichtig, da Einfluss zu nehmen. Man kann zum Beispiel Appelle unterschreiben. Es gibt aktuell einen von Campact, Lobbyministerin stoppen, den kann man mitzeichnen. Man kann auch seine Abgeordneten kontaktieren, entweder indem man direkt in die Sprechstunde geht oder denen eine E-Mail schreibt oder auch über diese Plattform Solarstrom statt Erdgasstrom. Da gibt's schon so vorformulierte Texte und die drucken das dann aus, denn dann verstehen die Abgeordneten das besser, wenn die das so per Post kriegen und so. Ihr wisst ja, mit dem Neuland und so. Genau, also das ist eine einfache Möglichkeit, da auch politisch ein bisschen weiter Druck aufzubauen. Und dann, was uns immer ganz wichtig ist, denn das ganze Thema ist natürlich auch echt nervig und frustrierend, es wäre uns wichtig, dass ihr informiert und motiviert bleibt. Deshalb werden wir im Herbst auch einen Podcast anfangen, den Podcast Mutwillig. Da wollen wir mutige Geschichten erzählen. Wir wollen Leute interviewen, die schon echt was erreicht haben in der Energiewende, die da viel vorangebracht haben und die eben ja vielleicht auch Erfolgsrezepte teilen können. Da könnt ihr also dann mit reinhören und hoffentlich hilft das dann, informiert und motiviert zu bleiben. Ansonsten sind wir auch jetzt noch da die ganze Zeit auf der GPN. Ihr könnt uns hier in den sozialen Medien oder per E-Mail erreichen, wenn es irgendwelche Anknüpfungspunkte oder Fragen gibt. Und damit wollen wir dann auch danken, und zwar Ursula und Beate, die uns ein bisschen angeschoben haben, das wiederzumachen, und Yannick für das Video aus Syrien und euch für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Salasidre und Juliane. Wir haben noch 2 Minuten für Fragen, falls es Fragen im Raum gibt.
Ja, hallo. Ich habe mehr so Anmerkungen. Also aktuell, was geheißen hat, lokal mit Fördern in der Rhein-Neckar-Region gibt es demnächst eine Abstimmung bezüglich dem Vorgehen für Windkraftwerke auf dem Lammertskopf, also auf dem nahegelegenen Berg. Die AfD hat alle möglichen Horrorszenarien. Die hat einen Stand am Bismarckplatz mitten in der Stadt und hat schon Bilder produziert, wo man sehr präsent hinter dem Schloss große Windräder sieht. Da gibt es eine Webseite, die heißt windkraft-heidelberg.de. Da haben mal ein paar Leute die Wahrheit dargestellt, also wie das wirklich aussieht und ein paar gute Argumente. Kann man sich auch, wenn man nicht in Heidelberg ist, mal anschauen, ist sehr interessant geschrieben. Und wer in Heidelberg ist, bereitet sich bitte vor, mit abzustimmen, dass wir die Windkraftwerke kriegen. Danke.
Vielen Dank. Das ist tatsächlich eben das, dass es lokal so ganz viele Truppen gibt, teilweise durch die AfD unterstützt und so, die versuchen, das zu unterwandern. Und da ist es echt wichtig, dagegen zu halten und auch andere Informationen zu verteilen. Danke dafür.
Genau. Und natürlich ganz wichtig in diesem konkreten Fall, die Heidelberger Energiegenossenschaft ist da auch mit dabei, die in deren Gebäude ich arbeite.
Dann bist du direkt an der
Quelle. Sehr, sehr coole Genossenschaft, ja.
Eine etwas große Frage vielleicht, aber wie steht ihr dazu zu dem vorgeschlagenen Netzaufspaltung, dass das einheitliche Strompreis in Deutschland ja aufgespalten wird in verschiedene Strompreiszonen, gefordert wird zum Teil von Schweden auch?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir, glaube ich, beide nicht so richtig viel Ahnung von haben. Ich habe mir das letztens mal versucht anzuschauen, das zu verstehen. Ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn man eben dieses Marktsignal negativen Strompreis auch wirklich nutzen will, ist das eine Maßnahme, weil es ist auch ein bisschen absurd manchmal, wenn die Überproduktion Also ich meine, Deutschland ist ein großes Land, ja, wenn die Überproduktion jetzt, was weiß ich, im Süden ist, weil da gerade die Sonne scheint und im Norden eigentlich nicht, warum sollen dann da die Energiepreise negativ sein? Das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich glaube, da liegt wieder der Teufel im Detail, wie man das genau ausgestaltet und so, aber grundsätzlich ist das schon eine sinnvolle Idee.
Ja, es muss kommen und es wird auch irgendwann kommen, obwohl es natürlich unsere Netzbetreiber überhaupt nicht wollen oder Stadtwerke, BDEW ist auch dagegen. Aber doch, ich bin da sehr zuversichtlich, weil es einfach sinnvoll ist.
Gut, vielen Dank und dann bitte nochmal einen Riesenapplaus für die beiden.
Dankeschön.